Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin Philosophin und Philosophen lieben es zu reden. Ich habe mal 360 Seiten über Schweigen geschrieben. Das ist meine Warnung ans Publikum. Aber man hat mir hier nur 20 Minuten zugestanden und insofern springe ich gleich in medias res. Der erste Teil meines Vortrags trägt den Titel »Eine Welt«. Ein Schmerz? Fragezeichen. In den letzten Jahren haben sich immer mehr globale Bürgerbewegungen Gerechtigkeit zum Ziel gesetzt. Hier geht es um den Umfang und das Ausmaß der Kämpfe für Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu denen, die sich für die innere Gerechtigkeit einsetzen und zum Wohlergehen ihrer unmittelbaren Gemeinschaften und Mitbürger beitragen, plädieren Theoretiker und Aktivisten im Bereich der transnationalen Gerechtigkeit für ein breiteres und tieferes Engagement, das auch Fremde innerhalb und außerhalb der Staatsgrenzen einbezieht. In einer zunehmend globalisierten Welt ist das Leben von Menschen, die sich nie getroffen haben und möglicherweise auch nie treffen werden, dennoch eng miteinander verbunden, sodass sich unsere Pflichten und Verantwortungen nicht auf unsere Mitbürger allein beschränken. Es wird behauptet, dass der zeitgenössische Kosmopolitismus neue Allianzen über Staatsgrenzen, Regionen und sogar Kontinente hinweg ermöglicht und damit Patriotismus und Nationalismus in Frage stellt. Der Begriff des Kosmopolitismus wurde zuerst vom Gründervater der zynischen Bewegung Diogenes von Sinope entwickelt, der auf die Frage, woher er komme, antwortete: Ich bin ein Weltbürger. Diogenes beschämte Platon für seine Provinzialität als Athener Bürger, sein begrenztes Verständnis der Demos und seinen Fokus auf die Polis. Dies ist ein bahnbrechender Moment in der Geistesgeschichte, denn bis dahin waren Fragen des politischen Bewusstseins auf den einzelnen Stadtstaat beschränkt und inspiriert von griechischen Denkern haben die Philosophen der europäischen Aufklärung die Bedeutung dieses Gefühls in ihren politischen und ethischen Theorien verstärkt. Jean-Jacques Rousseau erklärte, dass Kosmopoliten nirgendwo Fremde sind und in der Lage sind, die imaginären Grenzen zu überschreiten, die die Völker trennen und die ganze Menschheit in ihrem Wohlwollen umarmen. Vor kurzem schrieb Nussbaum in ihrem Buch Cultivating Humanity, ich zitiere: Die Welt um uns herum ist unausweichlich international. Fragen von der Wirtschaft bis zur Landwirtschaft, von den Menschenrechten bis zur Linderung von Hungersnöten rufen unsere Vorstellungskraft dazu auf, sich über enge Gruppenloyalität hinauszuwagen und die Realität eines fernen Lebens zu betrachten. Um unsere Menschlichkeit in einer komplexen, ineinandergreifenden Welt zu kultivieren, müssen wir verstehen, wie gemeinsame Bedürfnisse und Ziele unter verschiedenen Umständen unterschiedlich verwirklicht werden. Hier betonen wir aber die Notwendigkeit des Handelns angesichts des Leidens der anderen. Das heißt, es geht um das Überwinden von Apathie und Ungerechtigkeit bzw. Indifferenz und die Realisierung der Tatsache, dass wir keinesfalls immun sind, wenn andere leiden. Häufig haben wir es zu tun mit Bildern oder Erzählungen von Trauer, von Elend und von Pech. Und viele sagen mittlerweile, es gibt eine gewisse Empathiemüdigkeit. Die Frage kommt auf, ob Kunst und Medien Mitgefühl und Ethik vorantreiben können. Hier wären zwei Beispiele, die ich nennen wollte, einmal Martha Rosler und einmal Kevin Carter, wobei diese Bilder vielleicht ein bisschen verstörend sind. Martha Rosler ist eine Künstlerin, eine amerikanische Künstlerin, und sie versucht, das Leiden und die Angst einander gegenüberzustellen. Sie kommentiert damit vergangene und aktuelle Kriege, wie zum Beispiel den Vietnamkrieg, aber auch die Kriege unserer Zeit. Das ist das erste Bild. Dann die Selfie-Generation. Und dann der Ivanka Trump-Feminismus. Und dann denke ich natürlich immer wieder an Mark Twain, der einmal gesagt hat, dass Gott Kriege erfunden hat, damit die Amerikaner endlich Geografie lernen. Das zweite Beispiel ist Kevin Carter. Und das Bild, was ich gleich zeigen möchte, stammt aus dem März 1993. Da war er auf dem Weg in den Sudan. Kevin Carter ist Fotograf und er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet und er wollte hier ein Kind fotografieren, ein Kleinkind, was verhungerte. Und es ist wirklich ein schockierendes Bild, also ich warne Sie. Dieses Bild, das Kind versuchte, in das nächste Gesundheitszentrum noch zu gelangen, um etwas zu essen zu bekommen. Und dieses Bild wurde verkauft an die New York Times und wurde von vielen Zeitungen weltweit gezeigt. Und Hunderte von Menschen nahmen dann Kontakt auf zur Zeitung und fragten, was ist denn aus dem Kind, ein Mädchen war es, geworden? Und dann wurde von der Zeitung berichtet, man wisse nicht, ob es dem Kind gelungen sei, tatsächlich ins Zentrum zu kommen. Und im April 1994 wurde der Fotograf mit dem Pulitzer Prize für Feature Fotografie ausgezeichnet. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für diese begrenzte territoriale Empathie, die ich angesprochen habe. Ulrich Beck spricht im Gegensatz dazu von den kosmopolitischen Augenblicken und davon, der Tatsache, dass wir es mit der Globalisierung des Mitgefühls zu tun haben. Er weist darauf hin, dass wir, weil wir in einer zunehmend interdependenten Welt leben, gemeinsamen Gefahren für unsere Ökologie, Finanzen und Sicherheit ausgesetzt sind, sodass jede Rechtsverletzung in einem Teil der Welt überall zu spüren ist. Diese Globalisierung des Risikos vereint uns in unserer gleichberechtigten Verwundbarkeit und bildet die Grundlage für den kosmopolitischen Moment einer Weltrisikogesellschaft. Und Beck spricht von der Globalisierung des Mitgefühls, die durch die beispiellose Spendenbereitschaft der Bürger in fernen Ländern eindrucksvoll unter Beweis gestellt werde. Beck befürwortet eine kosmopolitische Realpolitik, die globale Institutionen wie die Vereinten Nationen und den Internationalen Strafgerichtshof sowie globale NGOs und transnationale soziale Bewegungen als legitime Vorreiter einer gerechten Alterglobalisierung betrachtet. Obwohl Nussbaum und Beck den Kosmopolitismus als Lösung in Anführungszeichen für vergangene Ungerechtigkeiten und als Versprechen ebenfalls in Anführungszeichen für kommende bessere Zeiten enthusiastisch unterstützen, lehne ich das Projekt des Kosmopolitismus ab, weil es die historischen Prozesse, durch die bestimmte Individuen in eine Situation gebracht werden, in der sie nach globaler Solidarität und universellem Wohlwollen streben können, das heißt die Spaltung der Welt in Geber und Empfänger, nicht ernsthaft angeht. Beck schlägt vor, dass unsere gemeinsame Verwundbarkeit angesichts des Risikos uns zusammenbringe. Aber wie wir alle wissen, sitzen wir nicht alle im selben Boot und das macht den Unterschied aus. Die Frage ist, wie macht uns der Schmerz anderer ethisch? Lassen Sie mich hier eine wichtige Fußnote hinzufügen, um meine Kritik am Kosmopolitismus zu verdeutlichen. Wobei ich vielleicht noch nachtragen möchte, dass dieses Bild vom gemeinsam im selben Boot sitzen zurückgeht auf Kofi Annan. Anlässlich der Kopenhagener Klimagespräche sagte er ja, wir sitzen alle im selben Boot. Aber das ist einfach nicht richtig. Es ist letztendlich ja eher so, dass wir zwar alle den gleichen Sturm durchsegeln, aber wir sitzen nicht im gleichen Boot. Da müssen Sie nur an die Titanic denken. Um diesen ersten Teil meines Vortrags zusammenzufassen, und darauf werde ich am Schluss noch einmal zurückkommen, verweise ich noch einmal auf diese Verbindung zwischen Ethik und Leiden. Und auf meine Kritik am Kosmopolitismus, der unter anderem auch darauf gründet, dass es diesen abwertenden Sinn des Kosmopolitismus gibt, als etwas, was seinen Ursprung im deutschen antisemitischen Diskurs hat. Der wurzellose Jude wurde als kosmopolitischer Bürger aus dem Nirgendwo gesehen. Ebenso führte Josef Stalin von 1948 bis 1953 eine antikosmopolitische Kampagne gegen jüdische Intellektuelle, Architekten und Wissenschaftler als wurzellose Kosmopoliten oder Kosmopoliten ohne Heimat. Was bedeutet, dass der Kosmopolitismus notwendigerweise antipatriotisch war. Vor kurzem sagte die derzeitige Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May, auf der Jahreskonferenz der konservativen Partei etwas, was in ähnliche Richtung geht, nämlich, ich zitiere, wenn Sie glauben, dass Sie ein Weltbürger sind, dann sind Sie ein Bürger von nirgendwo. Sie verstehen nicht, was Staatsbürgerschaft bedeutet. Im Gegensatz zu dieser Form des Antikosmopolitismus, die auf den ethnischen und ökonomischen Nationalismus zurückgreift, geht es mir um die unreflektierte Konstruktion von wir, das Volk und um den grenzenlosen Planet. Lassen Sie mich mein Problem mit der Konstitution der globalen Demos und der kniffligen Politik des Straßenprotests näher erläutern, um zu zeigen, wie Praktiken und Diskurse der Solidarität, Hilfe, Gerechtigkeit nicht performativ sein können, da es eine Diskontinuität zwischen Rhetorik und Realität gibt. Nun komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Und dieser zweite Teil trägt den Titel Die Erotik des Widerstands. In den letzten Jahrzehnten hat es eine Vielzahl von Protestbewegungen gegeben, die versuchen, die internationale Politik zu rekonfigurieren, indem sie ein globales Demos, das durch das neoliberale Ungeheuer geschädigt wurde, in Frage stellen. Von Puerta del Sol bis Taksim, von Sintagma bis Tahrir Square, von Hongkong bis Neu-Delhi scheint die Straßenpolitik die Art und Weise verändert zu haben, wie Macht, Handlungsfähigkeit und Widerstand wahrgenommen und ausgeführt werden. Hier verweise ich auch auf Butler Athanasio Dispossessions. Indem neue Akteure durch Aneignung und Resignifikation politischer Diskurse auf die politische Bühne gebracht werden, wird argumentiert, dass diese gegenöffentlichen Sphären zu Überlegungen über Fragen der Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation anregen. An die Stelle der Habermasian Vorstellung von Öffentlichkeit, wo rationale Subjekte zusammenkommen, um über gemeinsame Interessen zu beraten, können Gegenöffentlichkeiten als Affektwelten gelesen werden, in denen öffentliche Wut, Empörung und Frustration die Bedingungen der Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft neu gestalten. Die San Precario-Bewegung, die Arabellionen, die Indignados, die Demonstrationen, anlässlich von Occupy Wall Street. Die verschiedenen Flüchtlingsstreiks gegen Zwangsmigrationsregimes sind Beispiele für die Entstehung von Gegenbewegungen gegen multiple und sich kreuzende Ungerechtigkeitsdynamiken. Diese direkte Aktion auf der Straße soll ungemein heterogene Gruppen zusammenbringen, die spontane Solidarität auslösen. Diese Einrichtungen auf der Straße sind anfällig für Polizeigewalt und staatliche Gewalt, auch wenn sie sich ihrer Entrechtung und Marginalisierung widersetzen und von ihren politischen Vertretern Rechenschaft verlangen. Die Körperlichkeit und Kollektivität der Massen, wie sie sich zum Protest gegen politische und wirtschaftliche Enteignung versammeln, kann als leibliche Botschaft der Volkssouveränität gelesen werden. Nietzsche verweist hier auf den Staat als Monstre froid, als das kälteste aller kalten Monster. Protestbewegungen in verschiedenen Teilen der Welt rufen Versprechungen eines radikalen politischen Wandels hervor, indem sie mächtige Staaten und internationale Finanzinstitutionen zu gutem Benehmen verleiten. Die Frage bleibt jedoch, wie effektiv sind diese Fantasien, soziale, politische und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten in der Ära des postkolonialen Spätkapitalismus durch Hashtag-Revolutionen und Twitter-Aufstände rückgängig zu machen. Die romantische Begeisterung, die durch diese Bewegungen hervorgerufen wird, löscht die ausbeuterischen und ausschließenden materiellen Bedingungen, die die Ausübung der Handlungsfähigkeit der Dissidenten ermöglichen. Wenn beispielsweise der antikapitalistische Protestler mit seinem iPad twittert, dass unter superausbeuterischen Arbeitsbedingungen im globalen Süden produziert wird, offenbart sich das Phantasma der Subversion des Kapitalismus als surreales Moment klassenprivilegierter Freude. Eine Erotik des Widerstands, die durch eine neue internationale Arbeitsteilung gekennzeichnet ist, die die Diskontinuitäten zwischen denen, die sich der Ungerechtigkeit widersetzen und denen, die es nicht können, aufrechterhält. Foucault schlägt vor, dass, wo Macht ist, auch Widerstand sei. Ich würde hinzufügen, dass, wo es Widerstand gibt, es auch Macht gibt. Lassen Sie mich dies an zwei weiteren Beispielen verdeutlichen, um die Diskontinuität zwischen Tätern und Empfängern von Gerechtigkeit zu demonstrieren. Und hier verweise ich noch einmal auf die Ereignisse der Welt, die zu Protesten geführt haben und gleichzeitig das abgrundtiefe Versagen von Staaten deutlich machen. Die Massenvergewaltigung in Delhi hatte spontane landesweite Proteste gegen sexuelle Gewalt und das abgrundtiefe Versagen des indischen Staates, die Sicherheit seiner Bürgerinnen zu gewährleisten, ausgelöst. In einem Land mit einem der höchsten Vergewaltigungsraten der Welt war es beispiellos, dass Tausende von Menschen gegen die mangelnde Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum protestierten. Das Besondere an diesen Protesten war, dass sie von keiner politischen Partei oder NGO organisiert wurden. Wie erwartet, wurde die indische Zivilgesellschaft in den Weltmedien gefeiert, weil sie auf die Straße ging, während die indische Regierung wegen ihrer Gewalt gegen die Demonstranten scharf verurteilt wurde. Allerdings gab es auch den unerwarteten Teil dieses Prozesses. Die Zivilgesellschaft trug dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sofortige Vergeltung wie die Todesstrafe und die Kastration von Vergewaltigern schrille Popularität erlangten, während in Anführungszeichen Experten eine technologiebasierte Strafjustiz empfahlen, die Überwachungskameras im öffentlichen Raum beinhaltete, eine Datenbank von Sexualstraftätern und auch Schnellgerichte, um die Urteilsfällung in Fällen von sexueller Gewalt zu beschleunigen. Parallel zu diesen Ereignissen und Forderungen wurden aber im Nachbarstaat Delhis, Haryana, 19 Dalit-Frauen vergewaltigt. Und davon schrieben nicht einmal die nationalen Medien und schon gar nicht international. Das wirft die Frage auf, welche Art von Körpern für die Mobilisierung der Kollektivität verletzt werden müssen. Wer ist denn wir, dass wir, in dessen Name Gerechtigkeit gefordert wird? Dies zeigt, wie subalterne Gruppen sowohl vom Staat als auch von der Zivilgesellschaft marginalisiert werden. Ein anderes Beispiel hat mit Deutschland zu tun. Da geht es um diese deutsche Willkommenskultur und die sexuellen Übergriffe während der Silvesterfeier im Jahr 2016. Das hatte ja zu einer systematischen Dämonisierung aller Migranten und Flüchtlinge geführt. Diese wurden als sexistisch und frauenfeindlich konstruiert und der Konsens in Deutschland, eine große Zahl von Geflüchteten aufzunehmen, wurde damit deutlich geschwächt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Unbeständigkeit einer Proklamation dieser deutschen Willkommenskultur und der globalen Solidarität. Interessant übrigens ist auch bei der Konstruktion dieser vergewaltigten oder vergewaltigbaren weißen Frau durch Schwarze. Das auch im Zusammenhang mit dem Genozid. Dieses Bild immer wieder evoziert wurde. Das heißt, rassistische, imperialistische Diskurse legitimieren sich immer wieder über diese Schiene. Schwarzer Mann vergewaltigt weiße Frau. Oder hier die Karikatur aus Charlie Hebdo nach den Anschlägen. Und hier wird verwiesen auf den kleinen Jungen, der damals angespült wurde in Griechenland, tot. Es sind auch Feministinnen zusammengekommen, um Demonstrationen, Gegendemonstrationen, gegen die Pegida-Demonstration zum Beispiel im März zu organisieren. Einige meiner Studentinnen waren dabei. Und hier wurde versucht, wirklich deutlich zu machen, dass der Feminismus nicht als eine Waffe verwendet werden darf gegen Geflüchtete und Migranten. Aber ironischerweise gab es dann Kämpfe zwischen Antifa-Gruppen und anti-imperialistischen Gruppen und Polizistinnen. Die autonomen Gruppen, die sich als anti-imperialistisch, antifaschistisch und so weiter gerieren und den Staat als Feind konstruieren, waren Gegenstand einer Spannungssituation zwischen den autonomen Gruppen und vor allen Dingen den weiblichen Polizeibeamten und dann wiederum gegen einige der Geflüchteten und auch der migrantischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Demo raus, weil sie wiederum nicht Probleme mit der Polizei haben wollten. Jacques Derrida diskutiert in seiner dekonstruktiven Lektüre der kosmopolitischen Ethik Kants, wie das kantische Prinzip der universellen Gastfreundschaft als temporär zu verstehen ist. Kant schlägt vor, die Gastfreundschaft auf den Besucher zu beschränken, der bei der Ankunft auf dem Territorium eines anderen nicht als Feind behandelt wird, sondern das Recht des souveränen Staats, die Einreise zu verweigern, aufrechtzuerhalten, sofern dies nicht zur Zerstörung oder zur Vernichtung des Gastes führt. Wir haben also hier einen Unterschied zwischen Gastrecht und Bleiberecht. Der Staat ist souverän und hat das Recht, die Einreise zu verweigern, wenn das nicht die Vernichtung des Gastes bedeutet. Betont wird also hier der provisorische oder vorübergehende Charakter des Rechts auf Gastfreundschaft, wobei der Gastgeber das Vorrecht hat, denjenigen, die Ärger machen, Rechte zu verweigern. Derrida zeichnet Elemente der Feindseligkeit nach, die in den kantischen Überlegungen zur Gastfreundschaft enthalten sind, und spricht von feindseliger Gastfreundschaft, also von einer bedingten Gastfreundschaft bei Kant. Laut Derrida würde eine wirklich kosmopolitische Ethik absolute Gastfreundschaft voraussetzen, die bedingungslos ist und sich nicht dadurch auszeichnet, dass der Gast bestimmte Kriterien oder Pflichten erfüllt. Im Gegensatz zu diesem europäischen System der Verarbeitung von Geflüchteten und Migranten geht es nun darum zu bestimmen, wer eine Chance verdient zu existieren, zu leben und wer das Recht hat, hier zu sein. Die Kategorisierung von gut genug als Flüchtling und gut genug potenziell als Bürger, basiert also auf einem spezifischen, ausreichenden Standard der Integration und wirft zugleich kritische Fragen zum europäischen Verrat an den Grundsätzen der Aufklärung auf. Derrida sagt uns, dass bedingungslose Gastfreundschaft bedeutet, dass der Gastgeber zur Geisel des Gastes werden kann. Es scheint, dass es unerlässlich ist, die Aufklärung vor den Europäern zu retten. Ich komme zu meiner Schlussfolgerung. Und hier möchte ich noch einmal eingehen auf die wichtige Frage der transnationalen Zusammenarbeit und Solidarität. Malati Dehalvis, eine Feministin aus Sri Lanka, fragt, ob wir wirklich in der Lage sind, uns in den Schmerz anderer einzufühlen und selbst wenn wir ihren Schmerz miterleben dürfen, ist das möglicherweise nur ein Zeugnis, das dazu dient, unsere Menschlichkeit und unsere Fähigkeit zur Fürsorge zu betonen oder zu manifestieren. Entsprechend müssen wir natürlich authentische Opfer finden, die wirklich unser Wohlwollen verdienen. Was tun wir also mit unserem Willen zum Empowerment der Entrechteten und Schwachen? Und wie gehen wir mit denen um, die sich weigern, als geeignete Objekte unserer Solidarität befragt zu werden? Und ich schildere das jetzt hier nur ganz kurz und knapp. Wir können da in der Q&A-Session auch noch einmal darauf zurückkommen. Ich sage also, entgegen der landläufigen Meinung würde ich mein Vertrauen nicht nur in die internationale Zivilgesellschaft als Avantgarde der Gerechtigkeit setzen. Wie von Gramsci und Spivak argumentiert, kann die Zivilgesellschaft als Ort der Machtkonsolidierung fungieren, auch wenn sie behauptet, Widerstand zu leisten und zu untergraben. Also jetzt ziehe ich mal meinen postkolonialen, feministischen, queeren Mantel aus und werde hier zu jemand, die auf Gramsci und andere verweist. Natürlich wurde diese Werbung massiv kritisiert, unter anderem, weil sie enorm heteronormativ ist. Aber im Grunde beinhaltet diese Werbung eine Botschaft Gramscis. Sie zeigt nämlich, dass die Zivilgesellschaft über den Markt mit dem Staat verbunden ist. Und das wollen wir in der Regel ja ausblenden, bequemerweise. Ich sagte, ja, dass ich dieser Idee der internationalen Zivilgesellschaft als Avantgarde der Gerechtigkeit nicht traue. Wie von Gramsci und Spivak argumentiert, kann die Zivilgesellschaft als Ort der Machtkonsolidierung fungieren, auch wenn sie behauptet, Widerstand zu leisten und zu untergraben, sagte ich. Die Zivilgesellschaft kann den Zwangsapparat des Staates nicht ausschalten, denn er ist über den Markt mit dem Staat verbunden, wie wir in dieser Werbung wunderbar sehen. Darüber hinaus hat man den Eindruck, als gäbe es eine Kollektivität, die in Form einer Zivilgesellschaft entsteht, die Ungerechtigkeit bekämpft, aber dies verwischt, wie die Zivilgesellschaft der Ort der Hegemonieproduktion und eine Sphäre des ständigen Konflikt- und Streitprozesses ist, in der die besonderen Interessen einer bestimmten Klasse als die allgemeinen Interesse aller dargestellt werden. Im Rahmen von Anish Kapoors Ausstellung in Berlin mit dem Titel Der Tod des Leviathan sehen wir einen PVC-Wal, der sich durch drei Räume schlängelt. Die Luft ist aus diesem aufblasbaren Wal rausgelassen. Kapoor erklärt, dass das melancholische, entleerende Stück über den Niedergang des Staates in Europa und darüber hinaus spricht. Die leblose Form des Wals symbolisiert den Prozess des Wegweisens des Staates. Doch statt der befreiten Anarchie warnt diese sterbende Skulptur vor der drohenden Entmachtung ihrer Bürger. Feministinnen sind aufgrund ihres widersprüchlichen Verhaltens, das sowohl emanzipatorisch als auch zwingend ist, in einer ambivalenten, doppelten Bindung gegenüber dem Staat gefangen. Wenn der Staat für die männliche Hegemonie genutzt wird, sollten Feministinnen sich vor staatszentrierten Reformen hüten Oder kann der Staat zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit mobilisiert werden, wäre die Gegenfrage. Kann sie als Ort der Wiedergutmachung von Geschlechterungleichheit funktionieren, auch wenn sie Geschlechterideologien verewigt, die Mythen von Nationalstaaten begründen? Kann es eine systematische feministische Strategie sein, Staaten in gutes Benehmen zu schimpfen? Die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Erosion der staatlichen Souveränität müssen ernsthaft berücksichtigt werden. Trotz der Kritik des Staates an seinem Verzicht auf Verantwortung gegenüber seinen schwächsten Bürgern finde ich den jüngsten Anstieg staatsphobischer Diskurse äußerst beunruhigend, im Gegensatz zu Friedrich Nietzsches Bild vom Staat als dem kältesten aller kalten Monster, das Monstre froid, sehe ich den Staat eher wie Derridas Pharmakon, sowohl Gift als auch Medizin, also als Quelle der Ungerechtigkeit, aber auch als Motor der Gerechtigkeit. In Indien haben wir einen Witz, das ist einzig demokratische Recht, das die Inder gern ausüben, das Recht ist, die Regierung zu kritisieren. Alle anderen Rechte gelten als kolonialer Überrest. In diesem Sinne liegt der Kampf um Gerechtigkeit in der Ära der neoliberalen Globalisierung nicht jenseits des Staates, sondern in seiner Rekonfiguration, um ihn den Interessen entrechteter Unterklassen zu dienen zu lassen. Dazu müssen wir den Staat nicht mehr als Monstre froid, sondern als Pharmakon angehen. Die Herausforderung besteht darin, Gift in Gegengift in Medizin zu verwandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.